Heute sind wir wieder am Alpha-Abend an dem Thema angekommen. Es geht weiter in den verschiedenen Themen. Ich versuche vom Thema her so ein bisschen auf die aktuellen Ereignisse einzugehen, die so uns Nachrichten und so weiter umgeben. Das Thema passt eigentlich ganz gut. Wie geht man mit dem Bösen um oder wie widersteht man dem Bösen? Also wenn man Fernseher irgendwie einschaltet, Nachrichten, das Gefühl, irgendwie ist es alles ein bisschen beklemmt, ne? Was da so passiert. Irgendwie irgendwelche Leute machen was Böses im wahrsten Sinne des Wortes und hier und dort und man merkt selber, man reagiert nicht mehr so richtig drauf oder es reißt einen nicht mehr so richtig mit, ne? Irgendwie stumpft man auch so ein bisschen ab, weil es einerseits irgendwie so weit weg ist. Also es ist komisch. Ja? Man merkt, es gibt irgendwie böse Dinge und es gibt Sachen, die kann man einfach nur als böse bezeichnen. Und da stellt sich die Frage, woher kommt denn das Böse? Wenn man jetzt guckt in der Bibel, wo das Böse mit einer Person zusammengebracht wird, ich beziehe mich ja immer wieder auf die Bibel in dem Vortrag, da sehen wir den Teufel. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo kommt der Kerl her? In Jesaja, Kapitel 14, im Alten Testament, da wird er uns beschrieben als ein verstoßener Engel. Also es gibt Engel und es gibt quasi Erzengel. Und er war einer der höchsten. Seine Eigenschaft war aber, er war so schön und so herrlich und so eingebildet letztendlich, dass er irgendwann auf Gott neidisch wurde. Und der Meinung war, also wer ist schon Gott? Er ist doch, er selber Teufel, ist ja Luzifer, ist ja ein Engel. Und er hat versucht, Gott sozusagen die Ehre, das Ansehen abzuzweigen und war neidisch auf Gott und hat versucht, so eine Art Putsch oder inneren Konflikt, innere Hierarchiestreit zu machen. Also er war einer der höchsten Engel, einer der schönsten Engel, genannt auch Luzifer. Luzifer kommt wie die Glühbirne Lux, hat mit Licht zu tun, also eigentlich der Lichtbote. Auch interessant, in der Esoterik wird immer wieder von Licht gesprochen. Ja? Und Luzifer, der Lichtbote, ist eigentlich ein wunderschöner Name. Ja? Also wenn man einen Namen für einen Jungen sucht, ist eigentlich der Lichtbote was Schönes. Ja? Und er hat auch diesen schönen Namen, aber wie gesagt, er hat eine Revolte angestrebt im Himmel und hat versucht, sozusagen den anderen zu erzählen, dass er besser ist wie Gott, und daraufhin wurde er verstoßen. Und das kann man nachlesen in Jesaja 40, Vers 14. Und ja, er war natürlich sauer, dass er nicht selber wie Gott behandelt wird oder wie Gott angebetet wird. Und er verkörpert sozusagen das Böse. Er ist derjenige, der immer wieder das Interesse hat, weil er eben, wie soll ich sagen, eine gestörte Beziehung zu Gott hat, um es leicht auszudrücken, ist er immer daran interessiert, die Beziehung von Menschen und Gott zu stören. Ist er immer daran interessiert, uns irgendwie auseinanderzubringen. So wie ein Enttäuschter oder einer, der ausgestoßen wurde aus der Familie. Er versucht immer wieder, Streits anzuzetteln und die Leute, die Parteien untereinander zu trennen, eben die Menschen und Gott. Er ist eigentlich daran interessiert, dass wir uns nicht für Gott interessieren. Er ist eigentlich daran interessiert, dass wir uns auch untereinander nicht verstehen. Dass wir uns nicht Gutes tun, sondern dass wir uns Böses tun. Wenn wir in den Nachrichten hören, dass irgendetwas Böses passiert, dann ist es meistens so, dass Mensch gegen Mensch etwas tut. Ja? Dass der Mensch mit Menschen nicht gut umgeht, dass wir uns nicht gut behandeln, dass wir uns verletzen und Luft sprengen und was alles. Ne? Das ist so das Böse, dass Mensch nicht mit Menschen, sondern mit Mensch gegen Mensch agiert. Was sind die Ziele oder die Pläne von dem Bösen? Naja, eben, dass die Verbindung zwischen Gott und Mensch gekappt ist und dass die gute Verbindung zwischen Menschen auch gekappt ist. Da kommen Ideen wie Rassismus, da kommen Ideen wie Hass, da kommen Ideen wie Religion, Hass, ja. Ich muss den anderen umbringen, weil er anders glaubt wie ich, ja. Also dieses Gedankengut, das ist von ihm gespeist und entspricht seinem Gedankengut und widerspricht völlig einem Gott, der eben ein Schöpfer Gott ist und der sagt, ich habe alle Menschen geschaffen. Wenn Gott alle Menschen geschaffen hat, warum soll er sagen, ich bringe die eine Gruppe gegen die andere auf? Ja, oder ich nehme jetzt die einen, damit sie die anderen zerstören. Das ist ja so, wie wenn ein Vater Kinder hätte und sagte, der Ältere soll den Jüngeren töten. Also wenn er wirklich der Vater von beiden ist, würde er das ja nie machen, wenn er wirklich ihr Vater wäre. Der Teufel wird ja bezeichnet in der Bibel immer wieder als der Lügner, als derjenige, der Menschen in Versuchung bringt, als derjenige, der Verwirrung bringt, der Zweifel bringt, der Sünde, Abhängigkeiten bringt, Zerstörung und Tod. Es gibt in unserem Leben Geist und es gibt in unserem Leben als Menschen Seele. Wenn man das versucht, so ein bisschen zu beschreiben, gibt natürlich viele Theorien, wie man das auseinander nimmt. Einige sagen Geist, er schlummert bei den meisten Menschen. Es ist ein erstaunliches Werkzeug Gottes. Es hat die Fähigkeit zur innigen Verbindung mit Gott. Also Geist ist so der Teil von uns, der die Fähigkeit hat, eben mit Gott Kontakt aufzunehmen. Also ich nehme an, wenn du betest, dann ist dein Geist aktiv. Wenn man irgendwie am Körper wüsste, wo man einen Sensor anzapfen muss, um was zu messen, und wenn du betest, dann würde wahrscheinlich dann bei deinem Geist das Licht grün leuchten. Ja? Dann würde dieser Teil gerade aktiv sein. Dann gibt es unsere Seele. Manche sagen auch dazu Unterbewusstsein. Das ist ja unser Sinn und Verstand. Manche sagen, das ist Seele. Ne? Das ist so. Und bei Sinn und Verstand sind wir natürlich schon bei unseren Gedanken. Was mir auffällt, ist, was unterscheidet Gut und Böse, ist auch die Gedanken der Menschen. Es gibt gute Gedanken und es gibt böse Gedanken. Und so viel, wissen wir auch, was im Fernsehen gerade passiert, ist ja eigentlich von irgendwelchen bösen Denken gesteuert. Das sind teilweise normale Leute, die gehen normal mit anderen zur Schule, aber irgendwann verändert sich irgendwas in ihrem Denken. Und dieses Denken geht immer mehr in diese böse Richtung und irgendwann kommt es zu Taten. Also hat irgendjemand ihr Denken in eine ganz bestimmte Richtung verändert. Ich habe heute ein Interview gesehen mit jemandem, der ist ein Aussteiger aus den Salafisten. Und der sagt, die haben in einer bestimmten Zeit, wo ich nach Orientierung suchte, mein Denken in die und die Richtung gelenkt. Und ich fand irgendwann das, was die machen, alles gut. Oder die Gemeinschaft, die sie hatten, war schön und es gab mir Halt im Leben und deswegen habe ich die und die gehasst und mit denen und denen war ich Freund, so ungefähr sagt. Aber irgendwann hat er durch andere Freunde festgestellt, dass es nicht richtig ist. Und dann hat er wieder anfangen müssen, seine Gedanken, also sein Denken zu ändern. Bis er irgendwann den Schluss fasste, er verlässt diese Gruppe des Salafisten und wird wieder, ja, nicht radikal, ne, sondern wird eher gemäßigt und sieht einfach, was die machen, dass es Mist ist und dass es Gewalt ist, Terror, und entscheidet sich dagegen. Aber letztendlich hat es ja alles eigentlich ganz viel mit seinem Kopf und seinen Gedanken zu tun. Und das ist auch der Bereich, wo wir angreifbar sind, wo Menschen angreifbar sind. Eben das Denken. Da kann kein Geheimdienst kann bei dir in den Kopf reingucken. Das ist das Problem. Ne? Wir können gucken, wer reist wohin, aber wir können nicht sehen, wer hat gerade welche Gedanken. Außer Gott, er weiß nämlich, welche Gedanken wir wann haben. Also der Kampf, der stattfindet, ist in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Verstand oder auch in unseren Gefühlen. Jemand hat mal gesagt, Christen sind fröhliche Menschen, weil sie wissen, wie die Zukunft enden wird. Das finde ich ein schöner Satz. Ja? Also wir Christen sollten, Menschen, die Christus folgen, die zu Christus gehören, das sollten eigentlich fröhliche Menschen sein, weil sie wissen, wie die Zukunft enden wird. Sie wissen, eigentlich nach diesem Leben geht es mit Christus weiter und sie müssen nicht irgendwie orientierungslos sein. Oder, das finde ich schon schwieriger, der Satz, Christen sind geduldig in allen Bedrängnissen, weil sie wissen, dass diese Haltung den Charakter formt. Also wenn du Schwierigkeiten erfährst, die du jetzt nicht selber verbockt hast, ja, sondern einfach du begegnest Schwierigkeiten, dass du dann sagen kannst, es ist nicht schlecht, weil durch Schwierigkeiten, durch Bedrängnis, und wenn ich in dieser Situation an Gott dranbleibe, dann wird mein Charakter verändert, dann wird mein Charakter geformt. Natürlich schwer, sowas zu sagen, wenn man mittendrin ist. Aber im Nachhinein gelingt es einigen. Jemand hat gesagt, Christen sind beharrlich im Gebet, weil sie Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Auch wieder dieses mit Gott kommunizieren, mit Gott beten, mit Gott Gemeinschaft haben wollen. Wieder sagen, ich will die Beziehung, die gestört wurde, wieder aufnehmen. Ich will ja, Gott näher kommen, ich will ihn kennenlernen, ich will Zeit mit ihm haben, ich will, dass er zu mir redet, all das. Wenn wir die Frage an die Bibel stellen, wie widersteht man dem Bösen? Also man könnte auch fragen, also ganz aktuell, wie bringst du einen Extremisten mit den falschen Gedanken gut wieder auf den richtigen Weg? Das könnte man auch fragen. Also diese Leute irgendwie einzusperren und diese Leute ja, auf eine Insel zu verbannen, das funktioniert nicht so richtig. Ne? Manche radikalisieren sich ja auch erst im Gefängnis in diese Richtung. Oder es ist sogar noch schlimmer, wenn man die in ein Gefängnis reinsetzt mit Gleichgesinnten. Also, aber was ist Gottes Antwort darauf? Wie widersteht man dem Bösen? Erstens mit gesundem Denken. Also ich glaube, dass vielen dieser Menschen geholfen werden würde, wenn einer sie mit gesundem Denken konfrontiert, mit guten Ideen, mit Gottes Ideen. Hey, achte den anderen höher wie dich selbst. Das ist ein christlicher, das ist eine Bibelstelle, ja. Das ist was, eben was ganz anderes, wie tötet die Ungläubigen, ne? Oder rede mit Gott, finde Frieden, finde Ruhe im Gebet. Oder begib dich in eine gute Gemeinschaft, in eine gute Kirche, in eine gute Gemeinde. Und in Gemeinschaft erlebe was Gutes und nicht was Schlechtes. Und handle gezielt. Also, erster Punkt, wie widerstehe ich dem Bösen? Durch gesundes Denken. Wir wollen mal gemeinsam aufschlagen. Die Bibelstelle steht im Römer 12, Vers 2. Ist zu lesen auf Seite 850. Römer 12, Vers 2. Auf Seite 850. Dort steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Hier ist die Rede davon, dass Gott sagt eigentlich, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir uns mit Jesus mehr beschäftigen, dann will er ran an unsere Gedanken. Dann will er, dass unsere Denkweise verändert wird. Es gibt ein schönes Gedicht, das will ich euch mal vorlesen. Die Macht der Gedanken, vielleicht kennen es einige. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also, das hängt ganz stark zusammen, ne? Wie wir denken und irgendwann, was wir am Ende tun, wie unser Charakter wird. Und wir wissen, Charakter ist ziemlich schwer zu verändern. Ne? Wenn du einmal in so eine Furche drin bist, 40 Jahre, und dann auf einmal zu sagen, das mache ich jetzt alles ganz anders. Das ist zwar ein Vorsatz, aber der ist schwer umzusetzen und der ist auch schwer auf Dauer auszuhalten. Viele Menschen wollen erst ab den Gewohnheiten mit den Änderungen anfangen. Jemand hat gesagt, ich empfinde sehr stark, nachdem ich dieses Gedicht zum ersten Mal gelesen hatte, dass der häufigste Fehler in den manipulierten Gedanken liegt. Vergleich hierzu, wenn du zum Beispiel an eine neue Arbeitsstelle anfängst und deine Gedanken konzentrieren sich nur darauf, was alles schieflaufen kann. Was passiert dann? Oder, das wird wahrscheinlich schieflaufen, ja. Oder du musst gerade die praktische Führerscheinprüfung machen und du bist von deinen Gedanken, denkst du die ganze Zeit, ich schaff das nicht, ja. Das wird wahrscheinlich so kommen, ja. Also unsere Gedanken sind schon krass, wie sie uns steuern, ja, oder wie sie unsere Handlung bestimmen. Manche Leute denken auch schlecht über sich, das, weil sie gehört haben in ihrer Kindheit, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nichts. Und das wirkt sich sehr schlecht später auf ihr Leben aus, wenn sie dieses Denken nicht irgendwann mit Gottes Hilfe brechen, wenn sie dieses Denken nicht mit Gottes Hilfe überwinden. Und wie ich gerade gesagt habe, Gott möchte genau da in diese schlechten Gedanken reinkommen und sagen, das stimmt nicht, was Menschen über dich gesagt haben. Das stimmt nicht, was Menschen über dich ausgesprochen haben. Das stimmt nicht, was Menschen dich fast schon verflucht haben. Das stimmt nicht. Und Gott möchte eben diese Gedanken verändern. Wie viele Menschen haben damit zu kämpfen, dass andere Böses über sie ausgesprochen haben? Ich denke auch in zerbrochenen Beziehungen. Ja, wie oft ist es dann, bevor die Leute wirklich auseinandergehen, dass sie da Dreck sich gegenseitig zuwerfen und Dinge aussprechen, die wirklich sich bei dem anderen tief eingraben. Und wie schwer ist es den Leuten, das Feld, das wirklich abzulegen und zu sagen, das stimmt nicht und ich denke nicht mehr dran. Und ich denke nicht mehr dran und es bestimmt nicht mehr mein Alltag. Oft bleiben da irgendwie noch Glassplitter übrig und Gott sagt eben, ich möchte kommen und dich heilen, ich möchte kommen und dir bei diesen Gedanken helfen. Ich möchte euch mit euch gemeinsam Philipper 4, Verse 8 bis 9 nachschlagen. Vielleicht findet einer schnell die Seitenzahl. Ich bin auch gerade fleißig am Blättern.
Philipper 4 ist Seite
899. Philipper 4, Vers 8 bis 9. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist. und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also Paulus schreibt hier an die Philipper im Grunde genommen und sagt, ihr Leute, dieses Buch ist richtig gut. Füttert eure Gedanken mit diesem Buch. Das, was ich euch gesagt habe, was ich euch gelehrt habe. Morgens, wenn ihr aufwacht, lest da drin. Füllt euch mit den guten Gedanken. Füllt euch mit Gottes gesunden Gedanken. Manchmal habe ich heute das Gefühl, wenn du kannst dich fast schon entscheiden, schaue ich die Nachrichten oder schaue ich die Nachrichten nicht. Und manchmal geht es dir besser, wenn du sie nicht geschaut hast. Oder? Also setz dich mal 3 Stunden vor den Nachrichtensender und guck dir 3 Stunden am Stück, das kannst du ja mittlerweile, weil es ja immer so eine Dauerschleife läuft, ne? Einfach mal 3 Stunden lang Nachrichten gucken. Und danach stehst du nicht auf und sagst, hey, wir leben in einer guten Welt und alles ist gut und die Menschen sind klasse. Ja? Sondern wenn du so den Morgen anfängst, dann denkst du, kann ich noch aus dem Haus oder nicht? Ja? Fällt mir jetzt irgendwo eine Bombe oder kann ich meine Kinder noch aus dem Haus lassen? Oder wie hat Serena du gesungen, wenn ich nur Kinder hätte, ja, könnte ich sie halt nicht mehr irgendwie nicht mehr vor die Tür lassen. Genau, einerseits ist es zu manipuliert und dann ist es aber auch für mich selbst die Frage, womit fütter ich mich und sehe ich nur, was vor Augen ist, ja, oder frage ich auch Gott, was ist deine Perspektive für den Tag? Und was mir da auch hilft, ist einfach morgens beim Frühstück, beim Kaffee, Bibel aufzuschlagen, im Neuen Testament und einfach zu lesen und sagen, Gott, ich will meinen Gedanken nicht nur mit den Nachrichten füllen. Weißt du, so oft geht man hin und guckt sich zuerst die Nachrichten morgens an, ja. Was ist in der Welt passiert, während ich geschlafen habe? Oder andere gehen hin und gucken sich einen Aktienkurs an. Und dann davon hängt ihre Tagesform ab. Oder andere gucken sich einen Wetterbericht an, wenn sie älter sind und sagen, oh, 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 heute kommt irgendwann eine Wolke und vielleicht sogar Regen. Oh, 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 ja. Besser, ich bleib zu Hause. Oh, 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 heute wird ein schlechter Tag. Und meine Knochen spüren es ja auch schon. Ne? Ja, das sind auch Gedanken, ne? die uns da beherrschen. Richtet eure Gedanken auf das, was wahr, achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Also Gott sagt, es dem Bösen zu widerstehen, es hilft, deine Gedanken auf das Gute auszurichten. Wie widersteht man dem Bösen? Einerseits, indem wir mit Gott reden, durch Gebet. Warum? Weil das Gebet öffnet uns die Tür in die unsichtbare Welt. Das ist quasi, es gibt die normale Welt, das, was man physisch und naturwissenschaftlich und so weiter erklären kann. Und dennoch weiß die Wissenschaft selber, es gibt einen Bereich, den kann sie eben nicht fassen. Es gibt einen Bereich, der ist über dem Natürlichen. Es gibt einen Bereich, den kann die Wissenschaft noch nicht messen. Das Geistliche, die Bibel schreibt von der unsichtbaren Welt, von Teufel, von Dämonen, von Engeln. Das ist alles Bereiche, die... Ja, die kannst du momentan mit unseren irgendwie wissenschaftlichen Methoden nicht messen. Und dennoch, der Glaube ist ja Glaube an einen unsichtbaren, übernatürlichen Gott. Die Hoffnung, ja, wie kannst du Hoffnung messen? Wir wissen, es macht einen riesigen Unterschied, ob jemand Hoffnung hat oder ob er keine Hoffnung hat. Aber du kannst keine Spritze nehmen, wo Hoffnung drin ist. Und wenn aber ein Mensch, der keine Hoffnung hat, auf einmal Hoffnung bekommt, verändert sich so viel und es hat sogar Auswirkungen auf seinen Körper, ne? Das ist halt die Auswirkung, wie er läuft, wie sein Gesicht aussieht. Wenn man Trost bekommt von Gott, wenn man von Gott Liebe empfängt und Liebe spürt, ja, wie kann man überhaupt Liebe fassen? Wie kann ich Liebe messen unter Menschen? Also dieser übernatürliche Bereich, der ist einfach da. Und dass unsere Wissenschaft ihn nicht messen kann, ist lange noch kein Beweis dafür, dass es nicht gibt. Jemand hat mal zum Thema Gebet. In unserem Land ist Gebet nicht so populär. Das ist schade. In anderen Ländern rechnen die Leute viel mehr mit der Kraft des Gebetes. Ein Methodist, also jemand aus der methodistischen Kirche, hat mal gesagt, der Teufel hat ein einziges Anliegen, nämlich die Christen vom Beten abzuhalten. Er hat keine Angst vor Arbeit ohne Gebet. Auch keine Angst vor Dienst ohne Gebet. Sogar Frömmigkeit ohne Gebet bereitet dem Teufel keine Sorgen. Er lacht über unsere Bemühung. Er verspottet unsere Weisheit, aber er zittert, wenn wir beten. Also Gebet ist etwas, was der Teufel nicht mag. Ich stelle mir das so vor, wenn in einer Firma der Chef mit seinen Mitarbeitern ständig gut redet und kommuniziert, dann zittert die Konkurrenz. Ja, weil die denkt sich, die Konkurrenz, Mist, die sind gerade am neuen Produkt dran, die entwickeln was, die bauen das. Ja. Wenn die Konkurrenz zuschaut, dass in einem Betrieb der Chef sich mit dem Betriebsrat und mit den Mitarbeitern gar nicht mehr miteinander reden oder die sich zoffen, dann denkt er sich, yes, jetzt können wir als Konkurrenz aufrüsten. Ja. Jetzt packen wir die. Aber wenn wir mit unserem Schöpfer reden, wenn wir mit Gott reden, dann ist das für den Teufel kein gutes Zeichen. Oder dann ist auch dann interessiert, uns wieder voneinander zu bringen. Warum entstehen auch in Kirchen, in Gemeinden oft so viel Streit untereinander? Hey, weil es gibt jemanden, der hat ein starkes Interesse daran, dass wir nicht als eine Kraft zusammenarbeiten, dass wir nicht zusammen an einem Strang ziehen, sondern dass wir uns zerkloppen, dass wir uns zerstreiten, dass wir aufgrund unserer unterschiedlichen Ansichten und Geschmäcker irgendwie auseinandergehen. Also Gott, er liebt kühne Gebete und er liebt es, wenn Menschen mit ihm reden wollen. Und er möchte unsere Gedanken in eine gute Richtung lenken. Wie widersteht man dem Bösen? Auch ein Punkt ist durch Gemeinschaft. Das habe ich letzten Sonntag in der Predigt angesprochen. Der Teufel will den Menschen immer separieren. Er will den Menschen als Einzelkämpfer, als Alleinstehenden haben. Wir sehen es auch bei den Extremisten, finde ich, ganz gut. Es waren oft Leute, die dann einfach irgendwo alleine gegangen sind. Und denen war es ja auch völlig egal, wenn sie noch mit in den Tod reisen, weil die wirklich so von diesem Ich alleine geprägt waren. Die haben sich nicht, die haben nicht ihre Familie mitgenommen und gesagt, ach, die reise ich jetzt mit rein und so, ne? Und auch meine Nachbarn auch, sondern ey, ich alleine. Und dieses Denken, ich alleine, ich gegen die Welt, ja, das ist eigentlich ein Denken, was Gott extrem widerstrebt. Gott sagt, ich bin alleine gekommen für sie alle. Jesus sagt, ich bin alleine gekommen für alle Menschen. Ich habe mein Leben hingelegt für sie. Nicht, ich habe mich gesprengt, um viele zu töten. Das ist eine völlig andere Ideologie, die man da sieht. Ein schönes Bild, wie man dem Bösen widerstehen kann durch Gemeinschaft, das finde ich ein Bild von einem Baum. Das war mir gar nicht so bewusst. Ein Baum in einem Wald. Stell dir mal vor, ein Wald voller Bäume und diese Bäume sind miteinander verbunden durch ein Wurzelwerk und dann kommt der Sturm. Könnt ihr dieses Bild euch vor Augen sehen? Ihr habt so eine Wiese und da steht ein einzelner Baum und dann kommt der Sturm. Und das andere Bild, da bist du in einem Wald und da gibt es kleine, starke, hübsche, schwache Bäume, aber die sind verbunden mit Wurzelwerk und der Sturm kommt und der hat nicht gegen einen Baum anzukämpfen, sondern der hat gegen den ganzen Wald anzukämpfen und der packt es einfach nicht. Der schafft es einfach nicht. Und auch der kleine Baum hat eine Chance, weil er den Schutz der anderen erfährt. Deswegen, ein guter Weg, dem Bösen zu widerstehen, ist Gemeinschaft. Wenn Menschen in ihren Gedanken angegriffen werden, ich nehme jetzt mal ein praktisches Beispiel als Seelsorger, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der mir sagt, du, lieber Pastor, ich habe ständig Selbstmordgedanken, dann werde ich ihm nicht sagen, oh, weißt du was, du solltest dir mal alleine Zeit nehmen und du solltest mal keine Freunde anrufen. Und du solltest mal irgendwo gehen, wo einfach nur du alleine mit deinem Kummer bist. Ja. Ne? Dann was passiert? Wahrscheinlich nimmt er sich das Leben. Du musst sagen, weißt du was? Hier ist ein Zettel. Schreib mir bitte 5 Namen von 5 Menschen, die es gut mit dir meinen und die gerne Gutes über dein Leben sprechen. Und wir gehen jetzt, holen das Telefon und wir rufen diese 5 Menschen jetzt an. Das verändert das Denken dieses Menschen. Auf einmal hat er da vielleicht seine Mutter am Telefon, die sagt, Mensch, du hast dich so lange nicht gemeldet, wie geht's dir? Junge, was ist denn eigentlich los? Oder vielleicht ein alter Schulkamerad, der sagt, hey, lass uns mal wieder treffen, was machen? Vielleicht eine Kindheitsfreundin. Weißt du, das voneinander getrennt sein, alleine stehen, das ist was Schlechtes. Aber Gemeinschaft ist etwas, womit wir schaffen, das Böse zu überwinden. Oder wenn etwas Schlimmes in dir passiert oder in deiner Familie passiert, du brauchst Freunde als Notfallseelsorger. Ich komme hin zu einem Fall, jemand hat einen tödlichen Unfall in der Familie gehabt, Mann ist gerade, mein Motorrad tödlich verunglückt. Was mache ich als allererstes, wenn ich hingehe und der Familie die Botschaft überbringe, der Frau, sie hat gerade einen Mann verloren, den Kindern, sie haben gerade einen Vater verloren. Furchtbare Geschichte, das Erste, was ich mache als Notfallseelsorger, ich rede mit ihnen und sage, wer sind eure Freunde? Ich möchte sie anrufen, ich möchte, dass sie jetzt bei euch sind und dass sie euch begleiten. Und 2 Stunden später hat man ein volles Haus. Die Frau hat 2 Freunde, mit denen sie reden kann, der Sohn hat 2, 3 Freunde, mit denen er reden kann und die Tochter hat auch 2, 3 Freunde, mit denen sie reden kann und die bleiben meistens den ganzen Abend und am besten noch am nächsten Tag macht man Termine mit ihnen aus, dass sie auch kommen und dass diese Leute nicht alleine bleiben, weil dieses Schwere, dieser Tod, dieses Böse, was man da irgendwie dann, weißt du, in dieser Situation so spürt, wovon man sich überwältigt fühlt, ist ganz wichtig, dem durch Gemeinschaft zu begegnen. Versteht ihr das Bild? Und den Leuten zu sagen, nein, du bist jetzt nicht alleine mit deinem Schmerz, nein, du musst jetzt nicht alleine kämpfen, du brauchst andere Leute. Und ich habe das oft erlebt, wenn es gut funktionierende Familien waren, da kamen Leute zusammen, die Familie, und ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte nach 10 Minuten verschwinden. Du hast gemerkt, das Netz ist da, das funktioniert und du bist überflüssig. Weil die Leute sind aufgefangen, ja, da ist Gemeinschaft und auf einmal fangen die an, Bilder rauszuholen und über den Verstorbenen positiv zu reden und gute Erinnerungen hochzuholen und es, man merkt richtig, wie geistig das Klima kippt in einer sehr, sehr guten Richtung. Obwohl was Böses passiert ist, wie ein plötzlicher Motorradunfall, der gar keinen Sinn macht und der mit nichts Sinnvollem zu verbinden ist, kann man das trotzdem überwinden, dadurch, dass man sich nicht zurückzieht, sondern dass man unter Menschen geht. Natürlich Menschen, die mit einem umgehen können in der Situation. Also, wir widerstehen dem Bösen durch Gemeinschaft. Das könnt ihr mitnehmen, wie gesagt. Wenn Menschen in diese Situation kommen, frag nicht sie, ob sie Gemeinschaft wollen. Sie brauchen Gemeinschaft in der Situation. Ja? Wenn etwas Böses passiert, wir sehen es in Frankreich, Leute sagen, wir wollen auf die Straße, wir wollen zusammenkommen, wir wollen uns nicht verstecken. Ja? Das ist was Gesundes, eine gute Reaktion. Und dann, wie widerstehen wir dem Bösen durch konkretes Handeln? Im 1. Korintherbrief, will ich euch natürlich auch mal lesen, 1. Korinther 10, Vers 12, wenn ihr es mal aufschlagen könnt. Übrigens, es gibt ja auch Dinge wie Gruppentherapie, ist auch ein schönes Wort. Ja? Jemand hat eine Not und er trifft sich mit anderen Menschen, die dieselbe Not haben und zusammen arbeitet man an der Sache. Ne? Es gibt ja keine Therapie, geh bitte alleine und sei mit dir selbst, dann wird es ja schon besser gehen. Ne? Also das sind schon Dinge, so hat uns Gott gestrickt, so hat uns Gott entworfen. Wir sind nicht zum Einzelkämpfertum geschaffen. 864, 1. Korinther 10, Abvers 12. Dort steht, wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben an die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Hammer, Gott sagt, wenn du mit ihm in einer Beziehung stehst, wenn du ihn darum gebeten hast, Gott komm in mein Leben, Jesus begleite mich in meinem Leben, sei du jemand, der mich ständig begleitet, dann sagt er, wenn dann schwierige Zeiten kommen, wenn dann Schwierigkeiten kommen, wird er Gott uns nicht irgendwie verlassen, wird er sich nicht zurückziehen, wird er uns nicht zerbrechen lassen an der Situation. Und das finde ich so, so wichtig zu wissen. Ich habe einen Freund, der haut eben nicht ab. Der sagt nicht, oh, ich muss wieder arbeiten und gut ist. Bei den Afrikanern finde ich es so krass. Ich habe auch einige Freunde, die Christen, gläubige Christen sind Afrikaner. Wenn da einer stirbt, die kommen teilweise und trauern eine Woche mit. In unserer Gesellschaft gar nicht denkbar, ne? Dass einer sagt, ich nehme jetzt eine Woche frei, weil mein Großcousin ist jetzt gerade die Frau gestorben und wir ziehen quasi bei dem zu Hause ein und wir bleiben eine Woche bei ihm und betrauern mit ihm die verstorbene Frau. Aber sie wissen, es braucht Zeit, ne? Und es tut den Menschen so gut zu wissen, ich bin nicht alleine. Fand ich so ein Beispiel. Und Gott sagt, wenn du in Schwierigkeiten kommst, ich werde nicht abhauen und ich werde dich auch nicht an der Situation zerbrechen lassen. Sondern ich werde konkret auch bei dir sein. Es gibt in der Bibel, im Epheser 6, wird eine Rüstung beschrieben. Und es ist jetzt schwer, da in Kürze der Zeit darauf einzugehen. Im Epheser 6, Vers 11, wird die berühmte Waffenrüstung angesprochen. 895. Waffenrüstung klingt natürlich in Angesicht unserer aktuellen Nachrichten ein bisschen krass, aber eben, wenn Jesus Christus von Waffen spricht, geht es um Gedanken, geht es um dein Herz. Er sagt zu dir nicht, nimm dir einen Sprengstoffgürtel und geh auf die Straße, sondern er wird sagen, pass auf, womit du deine Gedanken fütterst, pass auf deine Gedanken auf, schicke die bösen Gedanken weg und nimm die guten Gedanken auf. Beschäftige dich mit mir und mit dem Guten und widerstehe den bösen Gedanken. Hier steht im Epheser 6, Abvers 11, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Merkt ihr einen riesigen Unterschied zu dem, was wir in Nachrichten hören? Es heißt nicht, dein Feind sind die Syrer oder dein Feinde sind die Salafisten oder wie auch immer sie heißen. Der und der ist dein Feind, weil der hat die und die Hautfarbe. Sondern was Gott hier sagt, im Grunde genommen, sagt der IS-Kämpfer an sich als Mensch, ist genauso ein Geschöpf Gottes und ein wertvoller Mensch. Der hat aber momentan seine Gedanken dem Falschen anvertraut. Der hat seine Gedanken von dem Falschen manipulieren lassen. Und dieser Mensch ist eigentlich zu retten, wenn seine Gedanken sich verändern, wenn er in seinen Gedanken zur Vernunft kommt, wenn er seine Gedanken zu Gott hinwendet, zu Jesus Christus, nicht irgendeinem Gott. Dann ist jeder dieser IS-Kämpfer genauso ein Mensch mit Hoffnung und Potenzial. Die Lösung ist nicht, sie alle irgendwie durch amerikanische Bomben zu beseitigen und dann ist die Welt gut. Ich meine, daran glauben wir, glaube ich, sowieso nicht. Dass du durch Töten der und der auf einmal die Welt wieder gut wird und du die Bösen gefunden hast. Sondern es hängt ganz viel mit unseren Gedanken zu tun. Und hier, der Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Das heißt, die Bibel hat diese Sicht, dass wenn ein Mensch beschließt, etwas Böses zu tun, dass es mit seinen Gedanken was zu tun hat und auch damit, auf wen er hört. Und da spricht die Bibel von Dämonen, von Geistern, wo ein Mensch eben auf Stimmen hört, die sagen, du darfst den anderen umbringen. Wo ein Mensch auf die Stimmen hört, die sagen, der andere ist nicht so viel wert, den darfst du beschädigen. Das sind böse Gedanken und das sind böse Stimmen. Und es ist schlecht, wenn der Mensch sich dazu verführen lässt, auf solche Stimmen zu hören. Oder, ach, das sind Ausländer oder die sind nicht so rein von der Rasse. All diese Gedanken, wo man eigentlich die abprallen lassen müsste und sagen müsste, das ist falsch. Ich will mich verteidigen gegen diese Gedanken. Ich will diese Gedanken nicht aufnehmen. Weiter steht, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott euch bereithält. Interessant, Gott spricht von Waffen und dennoch sind es keine Waffen, um andere zu verletzen. Ne? Riesiger Unterschied. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Gott will, dass wir kämpfen und als Sieger dastehen und dennoch sollen wir niemanden dabei umbringen, also keinen Menschen. So ein Unterschied. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Also nicht das Evangelium des Schreckens, ja, oder den Glauben des Schreckens oder der Unterwerfung oder der Zerstörung, sondern den Evangelium des Friedens. Das sollen wir verbreiten. Zusätzlich zu all denen ergreift das Schild des Glaubens. Also der Glaube schützt uns. Mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich zu all denen ergreift, den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt. Den der Böse gegen euch abschießt. Also es gibt jemanden, es gibt den Feind, es gibt den Teufel, der daran interessiert ist, das Denken der Menschen zu manipulieren, das Denken der Menschen in eine böse Richtung zu lenken. Und Gott will uns alles Erdenkliche zur Verfügung stellen, diese Angriffe abzuwehren. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass das eigentlich eine Waffe ist. Das ist ein Schwert, ja. Gott sagt so viel in deinen Gedanken. Du kannst in einer Situation sein, wo du dich fragst, wie soll ich gerade handeln? Soll ich einen bösen Gedanken nachgehen oder soll ich einen guten Gedanken nachgehen? Soll ich einen bösen Gedanken begraben? Und wie treffe ich die Entscheidung? Gott sagt, schau hier nach. Suche hier im Neuen Testament nach einer Antwort. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen, zu einer guten Entscheidung zu kommen, die nicht dich zerstört und das Leben der anderen auch nicht zerstört. Aber wir müssen eine Waffe, die musst du einsetzen. Die musst du gebrauchen. Und dazu will uns Gott ermutigen. Und dann spricht Gott nicht nur vom Verteidigen, sondern vom Angreifen. 2. Korinther 10, Verse 4 bis 5. Da bin ich bei Seite 880. 2. Korinther 10, Vers 4. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Also nicht atomare Waffen, nicht irgendwelche fiesen Sprengfallen. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen alle menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Also Gott sagt, wir womit wir zu kämpfen haben, was wir angreifen sollen, sind Gedankengebäude. Ich habe so das Gefühl, wenn ich Nachrichten schaue, zum Beispiel in Nordkorea, ich habe immer das Gefühl, wenn du Nordkoreaner siehst, die sind irgendwie gehirngewaschen. Die Leute haben nichts mehr zu essen, diese Leute sind ausgebeutet und die haben so riesige Statuen von ihrem Herrscher und die haben so ein aufgesetztes Lächeln und sagen, wir sind das beste Land der Welt und alle anderen sind doof. Wo ich denke, Mensch, diese Leute leiden so arg unter diesem Denken, aber die haben das so eingepeitscht gekriegt, dass sie momentan das wirklich glauben. Und was die bräuchten, ist, dass die aus diesem Denken freigemacht werden. Aber derjenige, der sie dahin bringt, weiß ganz genau, die spuren nur, solange sie das alles glauben. Wenn die das hinterfragen würden, dann würde dieses Land nicht mehr funktionieren, so wie er das will. Also es ist eine Sache gegen Gedankengebäude. Oder wir hören in Deutschland, irgendwelche Leute lassen sich radikalisieren, weil sie hier unzufrieden sind und irgendjemand gibt eine starke Ideologie und, das, und diese Leute verändern sich. Auf einmal verlieren sie den Kontakt zu ihrer Familie, zu ihren Freunden und haben Dinge in ihrem Kopf, wo die, ihre Freunde sie gar nicht mehr nachvollziehen können. Sie reisen aus nach Syrien, sonst was, und ihre eigenen Verwandten, Eltern können es nicht nachvollziehen. Sie verlieren Zugang zum Kindern. Also ein Gedankengebäude, die sich da aufmachen. Und Gott sagt hier, er möchte uns Menschen helfen, dass wir schlechte Gedankengebäude zerstören. Es können auch Gedankengebäude sein, du bist nichts wert, du taugst nichts, niemand liebt dich und so weiter. Das sind auch furchtbare Gedankengebäude, die auch zu Tod führen, weil Menschen sich wehtun oder anderen wehtun dadurch, wenn sie diese Gedanken weiter aufrechterhalten. Also eigentlich konfrontiert die Bibel ganz, ganz viele dieser falschen und schlechten Gedanken. Nur es ist halt oft ein sehr ungelesenes Buch oder sehr ungelesenes Wort. Aber ich glaube, dass es da wirklich die Lösung drin ist, dass Menschen verändert werden, dass Menschen frei werden, dass Menschen eben dem Bösen widerstehen können. Und hier steht dieser Satz, ordnet euch Christus unter. Es kann sein, dass du in deinem Herzen den Gedanken hast, ich würde gerne mich rächen oder ich würde gerne dem anderen auch mal Blödes an den Kopf werfen. Ich würde gerne den auch mal beleidigen. Und dann liest du im Wort Gottes und Gott sagt, gib diesen Gedanken auf. Sei mir gehorsam. Sei nicht deinem Ego gehorsam, sei nicht deinem falschen Gerechtigkeitssinn gehorsam, sei mir gehorsam. Und ich nehme dir das Recht auf Vergeltung als Beispiel. Und das ist eine Gehorsamssache, ja? Wie wenn dein Chef dir sagen würde, nee, du gehst jetzt nicht zu dem rüber und schlägst mich die Zähne ein, weil er dich betrogen hat. Du lässt es bitte sein. Wenn es dein Chef ist und er gibt dir Geld, dann wirst du vielleicht sogar darauf hören. Und Gott sagt, ich will aber noch mehr, dass du dich mir unterordnest. Mein Gedanken, mein Gedankengut. Ja, das ist zu dem Thema, wie widerstehe ich dem Bösen in, ja, kurz zusammengefasst, habe ich durch einige Bibelstellen durchgejagt in kurzer Zeit. Aber ich glaube, dass Gott, wenn wir täglich in seinem Wort lesen, wenn wir ständig mit ihm reden und unterwegs sind, wirklich unsere Gedanken verändern will und dass wir es schaffen, in 10 Jahren ganz andere Gedanken zu haben, wenn wir in diesem Training drinbleiben. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, wo du Menschen, die falsch radikalisiert sind, auf dem Weg helfen kannst. Ich glaube, sie einzusperren bringt nichts. Soweit der Vortrag.